Falls Gäste heute Morgen unter uns sind, die mich nicht kennen, ich heiße Marc Falker und ich bin der Leiter von der Regio Rumänienhilfe. Wir sind auch sehr stark vernetzt mit GAIN, Global Aid Network, das ein Teil von Campus für Christus ist. Und deswegen überrascht es nicht, dass ich so ein Thema wähle. Wahre Hilfe gibt es nur beim Herrn. Jemandem zu helfen, wie man das macht, effektiv und nachhaltig, das ist viel schwerer, als man das oft ahnen kann. Und es ist auch immer wieder erschütternd, aber auch ernüchternd zu begreifen, was der Mensch kann und vielmehr, was er nicht kann. Dass er endlich ist, dass seine Ressourcen nicht immer und für alles und für jeden reichen. Und dass es deswegen immer wieder sehr schwere Entscheidungen gibt, die gefällt werden müssen. Ein Bibelwort, das mich all diese Jahre hindurch geholfen hat, getragen hat, heißt, wer Weisheit mangelt, der bitte den Herrn darum, der gerne und reichlich gibt. Ein Bibelwort, auf dem ich ein Dauerabo habe. Aber wir kehren unsere Augenmerke jetzt auf Psalm 31. Ich darf es noch einmal zu vergegenwärtigen, ein paar Verse. Wir werden nicht den ganzen Psalm auslegen können, nur ein paar Verse davon. Zu dir, Herr, nehme ich Zuflucht. Lasse mich auf ewig nicht zu Schanden werden. Rette mich in deiner Gerechtigkeit. Neige zu mir dein Ohr. Eilends befreie mich. Sei mir ein schützender Fels, ein befestigtes Haus, mich zu retten. Denn mein Fels und meine Burg bist du. Und deines Namens wegen wirst du mich führen und leiten, mich herausziehen aus dem Netz, das sie mir heimlich gelegt haben. Denn du bist meine Schutzwehr. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Du erlösest mich, Herr, du Gott der Wahrheit. Und Vers 15, aber ich vertraue auf dich, Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand sind meine Zeiten. Befreie mich aus der Hand meiner Feinde und von meinen Verfolgern. Herr, wir wollen dich jetzt bitten, dass du uns dein Wort, unseren Herzen öffnest. Unseren Herzen dein Wort, dass wir hören als solche, die auch wirklich verstehen wollen, begierig das Verstandene auch in den Alltag umzusetzen, dass es dazu dient, dass wir dir ein Stück ähnlicher werden in unserem ganzen Leben und Lebensäußerung, damit du verherrlicht wirst, gerade im Alltag, gerade in der dunklen Stunde, gerade in der Not, in den Ängsten und Sorgen, die ein ständiger und Begleiter unseres Lebens sind. Wir danken dir, dass wir dir gehören dürfen. Amen. Über den Psalmen kann man sehr viel sagen. Es ist ein riesiges Gebiet. Einer, dem dieser 31. Psalm sehr wichtig wurde, wir werden es nachher noch einmal hören, war der Johannes Hus. Johannes Hus wurde 1369 in Böhmen geboren, in denkbar einfachen Verhältnissen, so einfach, dass wir überhaupt nichts über ihn wissen. Aber er ist Rektor der Universität Prag geworden, eine der renommiertesten Elite-Universitäten der damaligen Zeit. Eine großartige Geschichte, wie das alles zu Wege kam. Er hat durch seine Kontakte mit Wycliffe, John Wycliffe in England, den Zugang zur Bibel gefunden, damit auch den Zugang zu einem persönlichen Verhältnis zu Jesus Christus. Er ist damit in seiner Kirche schwer in Konflikt gekommen. 1415 hat man ihn eingeladen, nach Konstanz zum Konzil zu kommen, mit dem Versprechen auf freies Geleit und Schutz für den Hin- und Rückweg. Man hat aber dieses Versprechen nicht eingehalten. Kaum in Konstanz wurde er verhaftet. Und da lesen wir, als der Gefangene, eben John Hus, ernsthaft erkrankte, wurde er in einen etwas luftigeren Raum verlegt. Aber er erkrankte erneut. Demütig und geduldig schrieb er an seine Freunde: Es peinigt mich das Zahnweh, und im Kerker habe ich unter Blutspeien, Kopfweh und Steinschmerzen zu leiden. Das sind wohl die gebührenden Strafen für meine Sünden, aber auch Zeichen der Liebe Gottes gegen mich. Jetzt erst lerne ich den Psalm recht verstehen. Jetzt erst lerne ich recht beten. Und jetzt erst lerne ich die Leiden Christi und der Märtyrer mir zu vergegenwärtigen. Denn Anfechtung lehrt aufs Wort merken. Dieser Psalm, der 31. Psalm, wurde in der Zeit Jesu als tägliches Abendgebet von Müttern, von frommen Müttern verwendet, um ihre Kinder in die Nacht zu verabschieden. Das ist auch die Frage an uns heute, wenn wir Kinder haben, womit verabschieden wir unsere Kinder in die Nacht? Womit begleiten wir sie in die letzten Minute ihres aktiven Tages? Eben zur Zeit Jesu war es dieser 31. Psalm. Zu dir, Herr, nehme ich Zuflucht. Man kann das auch übersetzen: Zu dir, ich suche schützende Unterkunft bei dir. Oder ich fliehe auf der Suche nach Schutz. Oder ich setze mein Vertrauen auf den Herrn. Oder ich hoffe auf den Herrn. Zu dir, Herr, nehme ich Zuflucht. Es ist interessant, dass dieser Psalm zu denen gehört, wo sich ein Großteil der Ausleger, der allergrößte Teil, einig sind, wie und wo er entstanden sein könnte. Er ist in einer Verfolgungssituation, und was diese Situation besonders bitter macht, ist, er wird von seinem eigenen Sohn nachgestellt. Ob es jetzt der Adonia oder der Absalom ist, spielt ja keine Rolle. Aber es tut immer weh, wenn die, auf die man sich stützen und verlassen möchte, zu denen man auf ein Vertrauensverhältnis hofft, sich als die eigenen Feinde herausstellen, wie jetzt hier in diesem Fall. Und das ist schwer. Es gibt viele Situationen im Leben, die sehr schwer, sehr enttäuschend, sehr verbittern können. Ich hatte neulich mit einem Mann zu tun, der litt entsetzlich unter seinem Sohn. Und sein Sohn hatte laufend Ärger mit der Polizei. Wurde verhaftet, kam in irgendwelche Heime. Aber es schien nichts zu helfen, nichts zu nutzen. Und dieser Mann verbitterte. Es war ihm peinlich und er war entsetzt. Und in seiner Bitterkeit sagt er mir: Du, weißt du was? Kennst du die Geschichte von Abraham? Die Geschichte von Abraham, wo er seinen Sohn Isaak opfert. Dann sage ich: Ja, natürlich kenne ich die. Da sagt er: Wie alt meinst du, war sein Sohn? Da sage ich: Oh, so 16 bis 18, 19 Jahre vielleicht. Da sagt er: Nee, der war sicherlich nur 12. Ich sage: Wieso? Er sagte: Wenn er 16, 17, 18 war, da wäre er ja in den Pflegealtern gewesen, in der Pflegealterzeit gewesen, als Pflegel, also in der Teeniezeit. Und dann wäre es kein Opfer gewesen. Warum nimmt David zum Herrn Zuflucht? Ihm wird nachgestellt. Er wird bedroht. Man greift ihn nach der Krone, man greift ihn nach dem Leben. Und er ruft zum Herrn: Rette mich in deiner Gerechtigkeit, rette mich in deinem Rechtsspruch. Hier und als König weiß er, dass Gerechtigkeit zwei Seiten hat. Es gibt die Gerechtigkeit in der Regierungsgewalt. Das heißt also, die Leute, die definieren, was jetzt Recht ist. Und zwar Recht für alle, zumindest im Idealfall. Und dann gibt es die Gerechtigkeit in dem Sinne, dass es die gibt, die dafür sorgen, dass dieses Recht auch von allen eingehalten wird. Ebenfalls im Idealfall. Da wird entschieden, wer schuldig oder unschuldig ist, da wird entschieden, was für juristische Konsequenzen dieser Rechtsbruch zur Folge hat. Ich nehme nicht die Zeit, aber wir kennen alle die Bibelverse aus Römer 13, 1 bis 6, dass Gott ja die Obrigkeit eingesetzt hat. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe über den, der Buses tut. Und darum ist es Not, dass man sich ihr unterordnet. Aber selbst in diesem Erfahrung merken wir, wie schnell das alles relativ werden kann. Wie auch hier nicht Schutz ist oder nur Schutz für einige. Wir brauchen noch gar nicht so weit gucken. Unser Nachbarland Italien. Der Präsident hat 31 Gesetze entweder abgeschafft oder so umgeändert, damit er selbst nicht vom Kadi landet. Was heißt jetzt hier Vertrauen? An wen kann man sich wenden? Für wen gilt jetzt welches Recht? Und da sehen wir schon, das ist eine Wurzel unserer Not, unseres Problems. Und das ist die Willkür des Menschen. Die Willkür des Menschen, das sich dann so schnell in Korruption ausartet, dass ein paar wenige sich heftig bedienen und sehr viele darunter leiden an Mangel und Vergehen. Ob das in Afrika ist, ob das in Osteuropa ist, ja, ob das auch bei uns so ist. Ich möchte nicht ins Politische gehen. Es zeigt nur, hier kann man sich nicht auf den Menschen verlassen. Das ist alles änderbar, das kann man alles umschreiben, ist alles Interpretationssache. Auf wen kann man sich stützen? Bei wem gibt es Zuflucht und Hilfe? Deswegen sagt auch David, lass mich auf ewig nicht zu Schanden werden. Rette mich in deiner Gerechtigkeit. Zuflucht gibt es bei Jahwe, Zuflucht gibt es beim Herrn, denn er ist der Weltenrichter, er ist der Weltenretter, er setzt die Könige und die Herrschenden ein und er setzt sie auch wieder ab. Bei ihm gibt es diesen Strich, wo es dann heißt, bis hierhin und nicht weiter. Im Großen und im Kleinen. Wir fragen weiter, warum, David, nimmst du beim Herrn, suchst du beim Herrn Zuflucht? Und er antwortet uns, Vers 3, sei mir ein schützender Fels, sei mir ein befestigtes Haus, mich zu retten. Sei mir ein schützender Fels, sei mir ein Steilfels, sei mir eine Klippe. Da ist in diesem Wort der Begriff luftig eingebaut, wie in luftiger Höhe. Unerreichbarer Höhe, da will mich einer angreifen. Er steht vor meiner Burg, als erstes hat er eine Felswand. Und sollte es ihm gelingen, diese 30, 40, 50 Meter hohe Felswand zu erklimmen, da hat er noch eine Mauer. Ja, da muss er da auch erstmal durch. Ne? Und wenn ihm das dann schafft, ne, dann begegnet er mich. Ja, nicht? Also, es hat was damit zu tun, Herr, in deiner Gnade berge mich so, dass man mich nicht treffen kann. Sei mir ein Fels der Schutzwehr. Und dann sagt er weiter, sei mir ein befestigtes Haus, sei mir eine Burg, sei mir ein Gefängnis, sei mir ein sicherer Ort der Verwahrung. An manchen Stellen im Alten Testament wird dieses selbe Wort mit Netz übersetzt. Mit Netz. Ich kann mich gut erinnern an meiner Kindheit, da gab es die Plastiktüten noch nicht. Da hat meine Mutter uns Kindern losgeschickt mit einem Einkaufsnetz. Und da hat man so die Lebensmittel gelernt, so hineinzutun. A, dass sie sich selber nicht gegenseitig verdrücken und B, dass man sie nach Hause kriegt. Ja, ich werde es nie vergessen als Vierjähriger, weil wir wohnten in einem Bergdorf, wo die Milch vor mir daheim war, weil ich sie eben nicht ins Netz gestellt habe. Nee? Sei mir ein Netz. Was ich hier sehe, ist, ein Netz ist etwas, das etwas zusammenhält. Die vielen Kleinigkeiten und Details bewahrt, dass sie davonfliegen und das Ganze auseinanderfällt. Was David hier tut, ist, er bittet um die Bewahrung vor Gefahren von außen. Sei mir ein schützender Fels, eine Burg, eine Steilklippe. Und dann bittet er um Bewahrung vor den Gefahren von innen. Sei mir ein Netz. Sei mir ein Schutz vor meinen eigenen Sünden. Sei mir ein Schutz vor meiner eigenen Willkür. Sei mir ein Schutz vor meiner eigenen Vergesslichkeit und Gleichgültigkeit. Sei mir ein Schutz vor den Eigenschaften an mir, an denen auch andere leiden. David sagt ja im Psalm 19, Vers 12, wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Fehler. Da steht nicht die verborgenen Sünden, da steht die verborgenen Fehler, die Lapsen, also das, was man vergisst, die Irrtümer, die aus Unwissenheit oder Vergesslichkeit stammenden Fehler und Versäumnisse. David nimmt hier vorweg, was uns Johannes viele hunderte Jahre später als geistgehauchtes, ewig gültiges Wort, Gotteswort festschreiben darf. Er sagt, 1. Johannes 1, Vers 10, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir ihn zu einem Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Ja, ich brauche diesen Schutz. Ich brauche diesen inneren Schutz. Ich brauche diesen äußeren Schutz. Ich brauche diesen Schutz vor mir selbst und ich brauche den Schutz auch vor anderen. Von meiner eigenen Willkür und die der anderen. Und deswegen sagt auch David hier im Psalm 31, Vers 11, meine Kraft wankt, meine Kraft gerät ins Stolpern, infolge meiner Schuld und meine Gebeine verfallen. Aber David, dir wird ja nachgestellt vom eigenen Sohn. Dir geht's nicht gut wegen der Willkür und der Hinterhältigkeit anderer. Warum sagst du, meine Kraft gerät ins Stolpern infolge meiner Schuld und meine Gebeine verfallen? David weiß, dass es die Situation, wenn man genau hinsieht, wahrscheinlich gar nicht gibt, dass es immer nur die anderen sind. Auch ich habe beigetragen, dass ich jetzt hier etwas ausbaden muss, wo ich auch etwas dazu gesät habe. Nee? Wir lesen zum Beispiel in 1. Könige 1, Vers 6. Da steht über David, da hat sein Sohn Adonir gegen ihn rebelliert. Und da ist der Kommentar ganz nüchtern. Sein Vater David hatte ihn nie in seinem Leben getadelt und nie zu ihm gesagt, warum tust du das? Auch war Adonir ein sehr stattlicher Mann. Seine Mutter hat ihn nach Absalom geboren. Sein Vater hatte sich nie ihn in den Weg gestellt, ihn einen Vollstopp gerissen. Wenigstens mit der Frage, Junge, was machst du da? Warum tust du das? Wenigstens diese eine Frage. Ja, und jetzt heißt es, die Konsequenzen zu ernten. Ich hatte auch diese Erfahrung vor 27 Jahren, war ich in einer Gemeinde und dieses Hilfswerk, das ich heute leiten darf, war am Entstehen. Es wuchs sehr schnell und es war schwer, auf zwei Hochzeiten zu tanzen. Das hat auch zu Schwierigkeiten geführt, zu Verärgerungen, Zerwürfnissen. Und wir hatten das große Glück, die große Fügung, dass wir einen älteren Bruder bitten durften, uns da zu helfen. Und so sind wir zu ihm hingegangen Er hat uns sehr viele Fragen gestellt. Er hat jeden einzelnen von uns zu sich eingeladen, uns ausgehorcht. Dann hat er uns alle nochmal zusammengerufen, hat uns das Problem, die Schwierigkeiten aus seiner Sicht gut definiert und uns einen väterlich-brüderlichen Rat gegeben, wie wir jetzt weitergehen sollten. Das war eine große Rettung. Mir ist unter anderem klar geworden, ich darf nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Ich mache mich und den anderen kaputt. Nee. Und als ich ihn wieder über den Weg lief und mich ganz herzlich für seinen Einsatz bedankte, da sagte er zu mir, Marc, ich möchte dir was sagen. Ich habe alles gehört, was man über dich gesagt hat, und ich habe alles gehört, was du über die anderen gesagt hast. Und ich gebe dir das Zeugnis, 95% dessen, was man dir vorwirft, trifft entweder nicht zu oder die Motivation ist durchsichtig. Aber 5% trifft genau ins Schwarze. Und wenn ich du wäre, dann würde ich mich fragen, warum dein Vater im Himmel so einen dicken Knüppel rausholen muss, dass er endlich deine Aufmerksamkeit gewinnt, um dich auf den rechten Weg zu führen. Das ist sehr wohl bei mir geblieben. Und ich denke, das ist auch eine Hilfe. Es darf eine Hilfe werden in der Auseinandersetzung, die manchmal schwer und kraftzehrend werden können. Auch so ein klein wenig Barmherzigkeit zu finden, indem man sich selber fragt, was habe ich dazu beigetragen? Und wenn es nur 5% wäre. Wahre Zuflucht gibt es nur bei dem Herrn, bei Jahwe, denn er kann mich vor den Gefahren von außen, aber auch vor den Gefahren von innen bewahren. Warum nimmt David Zuflucht zu dem Herrn? Eine weitere Antwort findet sich im 5., je nach Verszählung, im 6. Vers, in deine Hand befehle ich meinen Geist. Du erlösest mich, Herr, du Gott der Wahrheit. In deiner Hand gebe ich meinen Geist als Pfand, weil ich dich vertraue. Das ist jetzt ein messianischer Psalm. Das waren die letzten Worte Jesu am Kreuz, als er sein Leben für dich und für mich aushaucht. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Was für ein bitterer Moment. Und diesseits der Ewigkeit, was auch für ein herrlicher Moment, dass Jesus das sagen kann. In deiner Hand befehle ich meinen Geist als Pfand. Zu wissen, auch in der allerdunkelsten Stunde, dass es diesen Herrn gibt, diesen Treuen, der bei mir ist, der in mir ist, den ich vertrauen kann, der mich hält, der mich führt, der mich trägt. Zu wissen, dass auch wenn ich vieles jetzt hier nicht verstehen kann, und meine Mühe habe es anzunehmen, zu wissen, ich bin doch in seiner Hand. Es ist nicht vergeblich, es ist nicht umsonst, es ist nicht sinnlos. Seht ihr, die Mutter des Vertrauens ist die Geborgenheit. Und wer in Gott geborgen ist, der findet die Hilfe, den Trost, das Vertrauen, das einerlei, was mein Herr in meinem Leben zugelassen hat, dass es ein Ziel hat, einen Sinn hat und dass ich auch hier Gott verherrlichen kann und darf. Zusammenzufassen, auf den Punkt zu bringen, Es ist das Bekenntnis, Herr, es ist das Größte in meinem Leben, es ist das Herrlichste, es ist das Eigentlichste. Dir zu gehören, ich habe jetzt nichts, ich kann jetzt nichts, aber ich gehöre dir. Und das ist alles, was ich brauche, hier und jetzt. Zurück zu Johannes Huss. Auf Befehl des Scharfrichters stand Huss auf und wurde auf den Scheiterhaufen gehoben. Er bedankte sich bei den Wärtern. Entschuldigung, ich muss zurückgehen. Dann ging es zur Richtstätte hinaus. Eine Schar Bewaffneter nahm Huss in die Mitte und führte den Märtyrer zum Tor der Stadt hinaus. Das ist in Konstanz übrigens. Da kann man heute hingehen, da ist ein Riesenstein als Gedenktafel und so, als Gedenkplatz für diese Hinrichtungsstelle anzufinden. Auf einer Wiese nahe der Straße war der Scheiterhaufen errichtet. Als Huss dort ankam, fiel er auf die Knie und betete laut aus dem 31. Psalm. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Ich bin eine Schmach geworden meinen Nachbarn und eine Scheu meinen Verwandten. Die mich sehen, fliehen von mir. Mein ist vergessen wie eines Toten. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß, denn viele scheltern und ratschlagen wider mich, mir das Leben zu nehmen. Aber ich hoffe auf dich, Herr, und ich spreche. Du bist mein Gott. Lass leuchten dein Angesicht über deinen Knecht und hilf mir durch deine Güte. Ja, ihr Lieben, das betet einer, der vor dem Scheiterhaufen steht. Das betet einer, der weiß, mit mir geht's zu Ende, in ein paar Minuten, in einer halben Stunde ist vorbei. Auf Befehl des Scharfrichters stand Huss auf und wurde auf den Scheiterhaufen gehoben. Er bedankte sich noch bei seinen Wärtern des Gefängnisses für die ihm erwiesene Treue und Liebe. Ihr habt an mir gehandelt wie an einem Bruder. Dann betete er, Herr Jesu Christi, sei mir nahe. Und stehe mir bei, dass ich diesen grausamen und schmerzlichen Tod, den ich um deines heiligen Wortes willen leiden soll, durch deine Gnade und Hilfe standhaft erdulde. Huss wurde an einem aufrecht stehenden Pfahl gebunden, dann wurden kleine Hölzer und Stroh unter seinen Füßen gelegt, anschließend Holz um ihn herum bis zur Höhe des Kinns aufgeschichtet. Ein letztes Mal fordert ihn der die Hinrichtung leitende Pfalzgraf Ludwig auf, zu widerrufen. Huss antwortete, er wolle sein Lehre nur mit dem Tod besiegeln. Daraufhin wurde der Holzstoß angezündet und singend rief Huss, Jesu, du Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner. Als er weiter sang, schlugen ihm die Flamme ins Gesicht und man sah nur noch, wie die Lippen sich bewegten. Nach wenigen Augenblicken erstickte er lautlos. Wie kommt er dazu, zu singen und zu beten, Herr, du bist meine Zuversicht? Ich weiß nicht, wie er mit Nachnamen heißt, aber mit Vornamen heißt er Horatio. Wie kommt ein Horatio dazu, an der Stelle im Meer, wo seine Frau und seine Kinder mit einem Schiff untergegangen und ertrunken sind, diese herrlichen Worte zu schreiben, dass er in Christus geborgen ist? Und ich erinnere mich an eine Frau 1983, frisch vom Studium, anderswo nennt man das eine Vikariatszeit. Und meine Aufgabe war es, die Kranken in der Gemeinde zu besuchen. Und eine davon hieß Jane Alabaster. 32 Jahre alt, hatte Krebs im fortgeschrittenen Stadion, hatte diese Glasknochenkrankheit. Und ich komme zu ihr ins Zimmer, ich soll sie trösten, ich soll sie durchs Wort aufrichten. Und sie sieht meine Hilflosigkeit und sie tröstet mich und richtet mich auf. Sie erzählt mir, was sie in dieser schweren Krankheit, sie war Miss North Carolina irgendwo in den 70er Jahren, eine bildhübsche Frau. Und jetzt war sie zusammengeschrumpelt, dem Tode sehr nahe. Und sie erzählt mir, was sie in dieser schweren, notvollen Schmerzenszeit alles mit Jesus erlebt hat. Und wie es ihre allergrößte Freude war, dass Verwandte und Freunde, denen sie jahrelang immer wieder das Evangelium gesagt haben, bei ihr dort am Krankenbett, am Sterbebett, ihr Leben Jesu Christi anvertraut haben. Das sagt sie mir am Tag, bevor sie starb. Sagt sie, und stell dir vor, gestern Abend kam mein eigener Sohn, ist hier gekniet und hat sein Leben Jesus Christus übergeben. Schon allein dafür war es wert. Und sie hat mich verabschiedet mit den Worten, mir ist wohl in dem Herrn. Ja. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ja, das ist das Lied, das der Horatio gedichtet hat, als er seine Familie verliert. All das ist nur möglich, wenn ich zutiefst diese Erfahrung gemacht habe, dass das Wichtigste in meinem Leben ist, dass ich weiß, wem ich gehöre. Und dass er festhält, dass er zuverlässig ist. Martin Luther sagt, selig sind solche, die nicht für den Herrn sterben als Märtyrer. Und selig sind nicht nur die in den Herrn sterben, wie alle im Herrn Gläubige, aber in gleicher Weise selig sind die mit dem Herrn sterben, als solche, die ihr Leben aushauchen mit den Worten, in deine Hand befehle ich meinen Geist. Und so haben wir, und damit möchte ich auch jetzt dieses Flugzeug landen, diesen festen Trost, diese Gewissheit, diese Zuversicht, alleine nur im Herrn. Wir haben nur einen Wunsch, schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, Kapitel 6, Abvers 11. Haltet mit diesem Eifer an der Hoffnung des Glaubens fest, bis ihr das Ziel erreicht. Werdet in eurem Glauben nicht träge und gleichgültig, sondern folgt dem Beispiel der Christen, die durch ihr Vertrauen zum Herrn standhaft geblieben sind und alles erhalten werden, was Gott verheißen hat. Als Gott dem Abraham sein Versprechen gab, da bekräftigte er seine Zusage mit einem Eid. Und weil es niemanden gibt, der diesen Eid Gottes beglaubigen konnte, schwor Gott bei seinen eigenen Namen und gab Abraham die Zusage, du kannst dich fest darauf verlassen, ich will dich mit Segen überschütten und du sollst viele Nachkommen haben. Und Abraham wartete geduldig und schließlich ging in Erfüllung, was Gott ihm versprochen hatte. Menschen schwören einen Eid, um zu bekräftigen, dass ihre Aussage wahr ist. Und um mögliche Zweifel auszuräumen. Dabei berufen sie sich auf eine Autorität, die über ihnen steht und von allen anerkannt wird. Gott hat einen Eid geschworen, und zwar zusätzlich zu seinem Versprechen, damit wir als Erben seiner Verheißung die unumstößliche Gewissheit haben, dass er seine Zusage einlöst. Und weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns verlassen können. Gottes Verheißung und sein Schwur ermutigen und stärken alle, die an der von Gott zugesagten Hoffnung festhalten. Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer, diese Hoffnung ist für uns ein fester Anker, der bis in den Himmel, bis zu Gott selbst reicht. Dorthin ist uns Jesus vorausgegangen. Er ist unser hoher Priester für alle Zeiten, wie es Melchisedek war. Und was ist mit dir? Und was ist mit mir? Was ist mit unserem Alltag? Was ist mit unseren Fehlern und unserer Vergesslichkeit und unseren Versagen? Da donnert dieser herrliche Zuruf. wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ich möchte als Zusammenfassung euch wieder ein Lied darbringen. Also keine Angst, ich singe nicht, das tue ich euch nicht an. Es ist von Stefan Heringer, meinem Freund aus Landau. Es hat den Titel Was bleibt?
Derselbe, wenn auch alles vergeht. Du bleibst auf ewig dir treu. Und wenn die Lüge auch die Wahrheit verdreht, du brennst durch deinen Geist Weizen von Spreu. Mit dir zu leben heißt an Grenzen zu gehen und trotzdem weiter zu vertrauen. Wo wir auch keine eigenen Wege mehr sehen, du bist der Fels, der Grund, auf den wir bauen. Und wenn die Welt aus allen Fugen gerät, wenn Tod und Teufel uns bedrohen, so bleibt es Jesus, deine Liebe, die uns trägt, bis wir dich sehen werden vor deinem Thron.